ARD Sounds.
Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
München um die Jahrhundertwende. Viel Leben herrscht in einem Viertel, das am Rande der glänzenden Architektur der Stadt eine Art Gegenstadt bildet. Das Herbergsviertel. Eng, zierlich und selbstgebaut schlängeln sich kleine Holzhäuschen im alpenländischen Stil entlang des Auer Mühlbachs, einem Stadtbach. Die Bewohner sind Tagelöhner, aber stolz auf ihre Bleibe, denn sie gehört ihnen. Sie sind Eigentümer, keine Mieter. Die Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeit zeigen, in den verwinkelten Gassen und auf den kleinen Holzbrücken herrscht reges Leben. Denn so putzig die Holzhäuschen von außen aussehen, so eng sind sie im Innern. Die Mehrzahl der Bewohner hält sich viel im Freien auf. Die Wissenschaftlerin und Frauenrechtlerin Rosa Kempf untersucht 1911 in ihrer Doktorarbeit in Staatswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität das Leben junger Fabrikmädchen in München. Sie schreibt:
Durch eine enge Gasse kam ich an ein kleines Häuschen direkt neben dem Stadtbach. Herum um das Haus findet man mit Mühe einen Eingang. Man kommt an die Türe, die mit einem Häkchen geschlossen ist. Tritt man ein, man glaubt, man steht im Ziegenstall. So umfängt einen ein kleiner, niedriger Raum, dumpf und eng und feucht und voll Menschen. Ein Stuhl ist in der ganzen Wohnung. Die Familie sitzt auf ihren Betten. Der Raum mag gerade einmal 2,5 mal 3,5 Meter messen. Kinder gab es genug. 19 hatte die Frau geboren, 6 leben noch. Zur Zeit meines Besuchs fast alle an Diphtherie erkrankt.
Die Situation damals? Die Menschen dort sind sehr arm. Um zu überleben, arbeiten sie ab ihrem 12. Lebensjahr in den Fabriken, Sägemühlen, Schleifereien oder Ziegeleien als Tagelöhner und als Holzknechte bei den verschiedenen Anlegeplätzen. Der Fleiß der armen Vorstädter wird in der Stadt bewundert und geschätzt. Die meisten Menschen arbeiten quasi immer. Nach der Arbeit in einer der Fabriken kommen sie gegen 8 Uhr abends nach Hause, nehmen ein einfaches Essen zu sich und machen sich an die Heimarbeit. Die Frauen verdienen sich typischerweise mit Holzhacken ein Zubrot oder als Wäscherinnen, Weberinnen und Schneiderinnen. Männer arbeiten im Nebenjob oft als Regenschirmmacher oder Lumpensammler. Dr. Thomas Wenderoth vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege hat die Wohngeschichte in Deutschland erforscht, auch die sogenannten Herbergsviertel, die ab dem 17. Jahrhundert in München entstehen.
Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Wohnung von 25, 30, 32 Quadratmeter und da wohnen Sie eben mit 2 Kindern, da haben Sie aber auch noch einen Untermieter mit drin, dann wird schnell klar, dass man möglichst viele der Tätigkeiten auch noch außerhalb legt, weil die Räume klein sind, eng sind, die sind auch niedrig, gerade in den Herbergsvierteln. Da schaue ich, sobald es Witterung es irgendwie zulässt, dass ich doch auch Dinge, die ich draußen tun kann, draußen tue.
Die Herbergsviertel sind eine Besonderheit, erklärt Thomas Wenderoth. So romantisch das Äußere der Herbergsanwesen auch wirken mag, so ungesund ist es, dort zu wohnen. Denn die Herbergen bei München werden nur an Standorten genehmigt, wo sonstiger Wohnungsbau nicht möglich ist. Entweder auf dem durch Hochwasser gefährdeten Auengebiet der Isar oder an den steilen und nassen Hängen des Isar-Hochufers. Hinzu kommt, sie werden in Eigenarbeit zusammengeschustert, ohne Keller, mit billigsten Baumaterialien. Den Grund können die Menschen übrigens nicht erwerben. Adlige Grundbesitzer erheben dafür eine jährliche Steuer. Die große Besonderheit der Herbergen ist, stockwerksweise werden die 2- bis 3-stöckigen Häuschen als Eigentum überschrieben. Das macht den Begriff Herberge in dieser Zeit aus. Thomas Wenderoth erklärt, der Herbergsbau kann nur darum entstehen, weil die Behörden der Stadt diese Form der Eigentumsvergabe dulden. Auch das nicht ohne Grund. Sie sind angewiesen auf die günstigen Tagelöhner, die die teuren Löhne der Zünfte unterwandern. Wie sonst hätte die Stadt die Prunkbauten finanzieren sollen? Für die Bewohner ist es von Vorteil, dass ihnen die Herbergen gehören.
Der Mieterschutz war natürlich marginal. Und das ist schon ein Grund, der es auch erstrebenswert macht, im eigenen Eigentum zu wohnen. Wobei, wenn sie dann ihr Eigentum finanzieren mussten über Kreditwucher etc., ist natürlich die Vertreibung auch tagtäglich vor ihrer Haustür. Denn wenn sie krank werden und ihre Zinsen nicht tilgen können, dann sitzen sie auch am nächsten Tag auf der Straße. Also ist das vielleicht auch das relativ zu sehen.
Seit Beginn der Industrialisierung ziehen immer mehr Menschen in die Stadt und suchen nach Arbeit. Um sich über Wasser zu halten, ist es üblich, an Untermieter zu vermieten, auch in den Herbergshäuschen.
Die Mietzahlungen sind aus unserer heutigen Sicht, ja, vernachlässigbar. Die Leute haben für Miete aufgebracht etwa 5-10% des Haupteinkommens. Größten Ausgabeposten waren eben Nahrung und dann Kleidung. Jetzt sagen wir, warum war Wohnraum so billig? Der Wohnraum war auch nicht billig. Wir müssen einfach mal sehen, was haben die denn bewohnt? Nach heutigen Maßstäben ein Rohbau, sprich keine Badinstallation, keine Heizung, keine Kücheninstallation, außer eine Herdstelle, keine Tapeten, keine Teppichböden, einfachste Bodenbelege. Also wir würden eigentlich sagen, die sind in den Rohbau gezogen. Und wenn wir das heute mal vergleichen würden, die vierköpfige Familie wohnt auf einem 40 Quadratmeter Wohnraum, der im Rohbauzustand ist, aber dann wird klar, dass das natürlich dann deutlich günstiger ist, auch zu mieten.
Die Enge, die Feuchtigkeit führen zu Krankheiten. Im 18. und 19. Jahrhundert nimmt der politische Einfluss des Bürgertums zu und damit wird der Ruf nach Sozialreformen laut. Auch das medizinische Wissen nimmt zu. Das führt zum Ende des Herbergsviertels in München. Anfang der 1930er Jahre wird ein Teil abgerissen. Dann bricht der Zweite Weltkrieg aus. Der Abriss des Viertels wird damit gestoppt. Doch die Brandbomben der Briten in der Nacht vom 24. auf den 25. April 1944 treffen die Herbergsviertel besonders stark und lassen die Holzhäuschen wie Zunder in Flammen aufgehen. Der besondere Wohnort mit Eigentumswohnungen für die mit ganz wenig Geld ist zu 75% zerstört. Nach dem Ende des Kriegs, in der sogenannten Stunde Null, ist die Wohnungsnot in den vier deutschen Besatzungszonen groß. Das liegt nicht nur an den zerbombten Städten, aber eben auch. Etwa 9 Millionen Städter wurden im Laufe des Kriegs in ländliche Gebiete verbracht. Diese Menschen wollen zurück in die Stadt. Hinzu kommen die Vertriebenen aus den Ostgebieten durch die Sowjetunion und Polen. Das sind 12 Millionen Vertriebene und Flüchtlinge. Weitere rund 7 Millionen sogenannte Displaced Persons, allein in den drei westlichen Besatzungszonen. Also ehemalige Zwangsarbeiter, KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene. Insgesamt suchen in den Monaten nach Kriegsende ungefähr 21 Millionen Menschen eine neue Bleibe. Eine gewaltige Zahl. Nach der Gründung der Bundesrepublik beschließt der Bundestag 1948 das Wohnungsbaugesetz, der Grundstein für den sozialen Wohnungsbau in der Nachkriegs-BRD. Das Ziel? Durch staatliche Förderung preisgünstig Wohnungen für breite Schichten und Heimatvertriebene errichten. Björn Egner, Historiker an der TU Darmstadt, forscht über die Geschichte der Wohnungspolitik.
Die Regierung Adenauer hat das damals angeschoben und die haben dann wirklich innerhalb von 10 Jahren natürlich massiv da staatlich investiert und haben zusammen mit den Privaten dann halt eben geschafft, diese 6 Millionen Wohnungen zu bauen. Und das bedeutet, die haben in 10 Jahren quasi diese riesige Wohnungsnot praktisch vom Tisch bekommen, dadurch, dass sie da wirklich sehr viel Geld in die Hand genommen haben.
6 Millionen Wohnungen in 10 Jahren. Doch noch immer ist die Nachfrage nach Wohnungen ungebrochen und verändert sich auch. Nicht mit einberechnet in die Baupolitik sind beispielsweise die sogenannten Gastarbeiter, die eben auch Wohnungen benötigen. Das Magazin Der Spiegel berichtet im Oktober 1972 über die Wohnungsnot, zum Beispiel von Menschen wie Maria Schmidt. Sie wohnt in Hamburg-Langenhorn und ihre Miete hat sich innerhalb von 10 Jahren um fast 82% verteuert. Axel Vollquarz, Prokurist bei einer großen Wohnungsbaugesellschaft, platzt der Kragen, wie es im Untertitel heißt. Die Mieten steigen demnach inflationär und sie scheinen einfach durch nichts zu stoppen zu sein. Und das trotz massiver Neubauprojekte vom Bund. Im Spiegelartikel steht weiter, obwohl seit 1948 über 10 Millionen Wohnungen gebaut wurden, schätzt der Bundeswohnungsbauminister Lauritz Lauritzen den Fehlbestand 1972 noch immer auf 1 Million. Doch es wird noch komplizierter. Nun tritt zeitgleich ein neues Phänomen auf, erklärt Björn Egner von der TU Darmstadt.
Dass wir so ziemlich massive Zuzugsbewegungen haben in den großen Städten, also Leute, die vom Land in die Städte ziehen, und da gibt es dann ganz verschiedene Gründe, warum das so ist, weil da in den Städten die Dienstleistungsjobs zum Beispiel sind, weil da Bildungsangebote sind wie Universitäten und Schulen, weil da Kulturangebote sind, die ich auf dem flachen Land vielleicht nicht habe, weil es da eine gute Infrastruktur gibt mit Theatern und Kino und öffentlichem Nahverkehr, alle 3 Minuten die Busse und so weiter und so weiter.
Und Wohnraumnot entsteht in den heutigen Städten auch, weil jede Person doppelt so viel Wohnraum für sich nutzt als noch in den 1950er und 1960er Jahren, sagt Björn Egner von der TU Darmstadt.
Dass wir so eine gesellschaftliche Tendenz haben zur Versingelung, sage ich immer. Also die Anzahl der Single-Haushalte steigt immer weiter. Und das bedeutet ja, dass ich tendenziell mehr Wohnfläche brauche. Alles klar, wenn Sie 2 Personen haben, die zusammen wohnen, dann haben die irgendwie 2 Zimmer und eine Küche und ein Bad. Und wer hier von denen getrennt wohnt, hat jeder 1 Zimmer und 1 Küche und 1 Bad. Brauchen wir mehr Küchen und Bäder und so, vielleicht noch mehr Zimmer. Also es ist ja offensichtlich, wenn die Leute sich aufteilen, dass man dann eben mehr Wohnraum braucht.
In den 1970er Jahren steigen die Mieten stetig an. Und zugleich wohnen 2/3 aller Bundesdeutschen zur Miete. Das berichtet der Spiegel von 1972. Der Mietschub der vergangenen 10 Jahre schmälere die Lohnverbesserungen. Demnach sei zwar das Monatseinkommen eines durchschnittlichen 4-Personen-Haushalts von 1430 Mark um fast 80% gestiegen, aber die Ausgaben für die Miete fast ebenso stark. Die Klagen in Westdeutschland damals klingen nahezu gleich wie heute. Kein Wunder. Der Westen setzt neben den sozial geförderten Wohnungen auf den frei finanzierten Markt von privaten Anlegern. Die investieren in der Regel ihr Geld, um es sicher anzulegen und eine Rendite zu erzielen. Auch auf dem Wohnungsmarkt. Die BRD ist ein klassisches Mieterland, sagt Björn Egner von der TU Darmstadt. Und zwar auch schon vor dem Krieg.
Das hat was zu tun mit der Art und Weise, wie wir mit dem Boden umgehen. Also wir erinnern uns ja dran, in Deutschland gab es zum Beispiel 2 Währungsreformen. Das heißt, wer jetzt zum Beispiel in der Hyperinflation viel Geld hatte, in den 20er Jahren, dem nutzte das ja nichts mehr, weil das quasi danach alle wieder von vorne angefangen haben.
Und dann gibt es 1948 in der BRD die nächste Währungsreform für die D-Mark mit demselben Muster. Das alte Geld wird entwertet, das neue wird verteilt und dann fängt man auch wieder von vorne an. Anders ist das mit Grund und Boden.
Mit dem Boden wurde das nicht gemacht. Das heißt also, wer jetzt zum Beispiel ein Mietshaus in Nürnberg besitzt und es im Krieg wird es nicht zerstört, der besitzt es nach dem Krieg ja immer noch. Das heißt also, das Geld wurde quasi umverteilt oder neu verteilt, aber die Grundstücke und die Wohnungen und die Häuser im Besitz eben nicht. Und das ist der Grund, warum wir im Mieterland sind, weil halt, ich sage jetzt mal bösartig, weil wir es denjenigen, die es besessen haben, die abgenommen haben. Und in anderen Ländern wurde das eben gemacht, in anderen Ländern gab es halt so Bodenreformen.
In der DDR übernimmt der Staat zentral das Thema Wohnen. Er verteilt nach der Bodenreform die enteigneten Wohnungen und Grundstücke nicht neu, sondern übernimmt den Wohnungsbau und auch die Zuteilung der Wohnungen. Eigentum ist nicht vorgesehen.
Dass die Fassade bröckelte, die Haustür kaputt wäre, der Belag im Treppenhaus Löcher hätte und es durch das Dach tropfe, täte der Freude über eine eigene Wohnung keinen Abbruch. Die Miete von 72 Mark der DDR spiele ohnehin keine Rolle. Aber endlich kämen sie mit den beiden Kindern aus der engen 2-Zimmer-Hinterhofwohnung heraus.
So beschreibt die Journalistin Rosemarie Mieder die Zuweisung einer Wohnung in Berlin-Prenzlauer Berg im Jahr 1986. Festgehalten in einer Studie der Berliner Humboldt-Universität im Jahr 2021 zu Wohnen in der DDR. Zu dieser späten Zeit der DDR gibt es nur noch in die Jahre gekommene Wohnungen. Material zum Reparieren ist nur schwer oder gar nicht zu bekommen. Dabei hat man zu Beginn der DDR eine Mission: neuer Wohnraum für alle. Doch der Reihe nach. Nach dem Krieg sind auch in der sowjetischen Besatzungszone die Innenstädte zum Großteil zerstört. Wohnraum ist auch hier Mangelware. In der neu gegründeten DDR ist Planwirtschaft das Schlüsselwort im Kampf gegen Mangel, auch gegen Wohnungsnot. Das Ziel? Es sollen möglichst viele neue Wohnungen zum günstigen Preis gebaut werden. So entsteht die Idee, Häuser aus vorgefertigten Modulen zu errichten. Der sogenannte Plattenbau ist geboren, wie der Architekt und Verleger Philipp Meuser erklärt.
Und es gab ja diesen diesen Slogan, der ja von Nikita Khrushchev so vorgegeben wurde, wir wollen schneller bauen, wir wollen besser bauen, wir wollen billiger bauen. Das war ja etwas, was er 1954 bei einer Baukonferenz so als Losung für die sozialistische Welt herausgegeben hatte. Das war nichts anderes als das, was auch in der westlichen Welt auch stattfand. Also es gab auch Massenwohnungsbau in Westeuropa, auch in Westdeutschland. Er war eben nur anders finanziert und eben nicht nur zentral vom Staat.
In den 1960er und 1970er Jahren entstehen in der DDR ganze Viertel und Städte in Plattenbauweise. Ein Modernisierungsschub für viele Familien. Sie kommen aus den unsanierten Altbauten heraus. Die Neubauwohnung mit Zentralheizung, Innentoilette und mit fließendem warmen und kalten Wasser, das ist etwas Besonderes. Plattenbauten werden in der Peripherie errichtet. Diese Wohnbezirke entsprechen dem sozialistischen Ideal. Man wohnt dort, hat dort eine soziale Infrastruktur, Kindergärten, Schulen und Krankenhäuser. Man kann dort einkaufen, so der Architekt Philipp Meuser. Und?
In der DDR war natürlich dieser ökonomische Aspekt ein ganz, ganz wichtiger Parameter in der ganzen Produktion von Wohnraum, weil natürlich dieser Staat einfach über weniger finanzielle Ressourcen auch verfügte. Deshalb musste also dort bis ins kleinste Detail rationalisiert werden. Das ging ja so weit, dass es Studien gab darüber, ob man die Wandstärke reduzieren kann, um Material einzusparen, um Stahl einzusparen, um Beton oder Zement einzusparen. So weit ging das ja alles. Und es war alles eben reglementiert, es war zentral verwaltet. Und das war natürlich das Problem, wenn wir heute den Plattenbau oder den Wohnungsbau in der DDR kritisieren, dann kritisieren wir im Grunde genommen den Staat. Wir kritisieren diesen Zentralstaat, der alles definiert hat, seinen Einwohner und Einwohnerinnen definiert hat, wie sie zu leben haben, wie sie zu wohnen haben.
Hausbuchführer überwachen das Leben der Bewohner in der Platte. So weiß der SED-Staat über fast alle Bescheid. Den Familien, je nach Größe, wird ein bestimmter Wohnungstyp zugeteilt. So bewohnt eine Familie mit zwei Kindern in der Regel eine Dreiraumwohnung mit 60 bis 65 Quadratmetern. Die Mieten sind günstig, maximal 1,25 Mark pro Quadratmeter. Doch das ist zu wenig, um den Bestand zu erhalten. Dass die Wohnungen zugeteilt werden, gehört zur Idee des klassenlosen Wohnens in der DDR. Eine Welt, in der Singles oder kinderlose Paare überhaupt nicht vorgesehen sind. Lisa Jöris beschreibt in der Studie Wohnen in der DDR der Berliner Humboldt-Universität ein typisches Beispiel einer alleinstehenden Person in der DDR Ende der 1980er Jahre. Herr Thalschmidt war im Jahr 1989 40 Jahre alt. Laut Lisa Jöris war es in der DDR sehr schwierig, eine Wohnung zu finden, wenn man alleinstehend war. Bevor er eine eigene Wohnung in Berlin-Mitte bekommen hat, lebte Herr Thalschmidt bei seiner Mutter, denn er hatte sich von seiner Frau getrennt, die in dem gemeinsamen Haus geblieben war. Der Zustand seiner Altbauwohnung war stark renovierungsbedürftig. Seit der Errichtung des Hauses Ende der 1940er ist sie kaum renoviert worden. Es gab keine Zentralheizung. Küche und Bad wurden mit Kohle beheizt. Sein Mietvertrag war mit dem volkseigenen Betrieb Kommunale Wohnungsverwaltung Berlin-Mitte geschlossen worden. Die Miete für die 60 Quadratmeter Wohnung lag bei 59 DDR-Mark 80. Die Altbauten der Innenstädte werden dem Verfall preisgegeben, aber bieten all denjenigen eine Chance auf ein eigenständiges Leben, die vom DDR-Staat nicht mit Wohnraum bedacht werden. Künstler, Studenten, Rentner, kinderlose Paare und Singles. Für das SED-Regime ist der Neubau von Wohnungen an Stadträndern wesentlich prestigeträchtiger und imagefördernder als die Renovierung von Wohnraum aus nichtsozialistischen Zeiten. Das beschreibt der Wissenschaftler Udo Grashoff 2011 in seinem Buch Schwarzwohnen – die Unterwanderung der staatlichen Wohnraumlenkung in der DDR. Das sogenannte Schwarzwohnen wird seit Anfang der 1970er Jahre praktiziert und ist eine Form der individuellen Selbsthilfe dieser DDR-Bürger. Mit einer Hausbesetzung westeuropäischen Stils hat das jedoch wenig zu tun, so Udo Grashoff, und wird häufig nur deshalb geduldet, weil die Mieter eine kleine Miete zahlten oder die Häuser in Eigenregie aufwerten. Nach dem Zusammenbruch der DDR sowie des sozialistischen Wirtschaftssystems und der Wiedervereinigung 1990 gehen viele solcher Häuser an kommunale Wohnungsbaugesellschaften über. Aufgrund finanzieller Nöte verkaufen die Gemeinden die Häuser im Laufe der Jahre an Investoren. Diese nehmen zum Teil umfangreiche Sanierungen vor. Dies führt zu erheblichen Mietsteigerungen. Im ehemaligen Herbergsviertel in München rauscht heute immer noch der Auermühlbach. Dort, wo sich einst ein Hüttchen an das andere lehnte, wird er nun von einem Stahlgeländer gesäumt. Auf der einen Seite ein zementierter, breiter Fußweg, auf der anderen Häuserreihen, die an den kasernenartigen Baustil der 1960er Jahre erinnern. Nur wenige der ursprünglichen Minihäuschen sind im Viertel übrig geblieben. Wo sich einst viele Menschen vor den Häusern aufhielten, ist es auf den Wegen still und leer geworden. Die Modernisierung zeigt, die Leute sind heute lieber drinnen in ihren behaglichen, größeren Wohnungen und müssen nicht mehr nach draußen ausweichen. Die meisten leben in Miete, denn die großen Wohnblocks gehören einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft. In Deutschland wohnen im Jahr 2022 nur 42% der Menschen im Eigenheim. Das rechnet das Statistische Bundesamt vor. Das ist die niedrigste Quote in der EU. Europaweit ist sie nur noch in der Schweiz geringer, mit 36%. Übrigens, mehr Sicherheit im Eigentum, das ist für Thomas Wenderoth vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege ein Trugschluss. Die Geschichte einiger Eigentumsmärkte zeigt, eine eigene Immobilie bringt nur dann mehr Sicherheit, wenn sie abbezahlt ist. Und auch dann müssen Eigentümer über reichlich Geld verfügen, denn sie zahlen kräftig weiter für Sanierungen. Mieten oder kaufen? Diese Frage klingt wie eine persönliche Entscheidung, aber die gesellschaftlichen Umstände bestimmen zu einem großen Teil, ob man eher im Eigenheim oder der Mietwohnung lebt. Elke Schmidt-Huber hat recherchiert. Eine ganz andere Wohnform auf Zeit ist das Campen. Wie es kam, dass so viele Menschen diese Urlaubsform im Freien wählen, davon erzählt eine weitere Radio-Wissen-Folge in ARD Sounds. Den Link zum Podcast findet ihr in den Shownotes.